Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, in unserer Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Monika Bargedich. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben, um mit uns in drei kurzen Impulsen über die Glaubenslehre der katholischen Kirche nachzudenken. In der Fastenzeit geht es besonders um Umkehr, das heißt auch um die Rückbesinnung auf die Grundlagen unseres Christseins. Deshalb wollen wir in der Vorbereitung auf Ostern Abschnitte aus dem ersten Teil des Katechismus über das Wesen des Glaubens und die Glaubensweitergabe in der Kirche erklären. Heute haben wir drei katholische Theologen in der Sendung zu Gast, die in jeweils 7 Minuten näher darauf eingehen. Pfarrer Anton Wagner ist Pfarrer in Rente aus dem Bistum Augsburg. Pfarrer Andreas Fuchs ist regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz. Und Bernhard Meuser ist katholischer Verleger und Buchautor aus München. Bernhard Meuser war auch maßgeblich an der Herausgabe des Jugendkatechismus JUKAT beteiligt. Und diese drei Theologen beantworten heute vor allem die Fragen, ob ein Leben ohne Gott überhaupt möglich ist und warum die Kirche immer auch missionarisch wirken muss, um wirklich Kirche Jesu Christi zu sein. Wenn Sie, liebe Hörer, zu Hause jetzt Ihren Katechismus ausschlagen, das Inhaltsverzeichnis auf Seite 5, dann sehen Sie, dass der Katechismus mit der apostolischen Konstitution Fidei Depositum über die Weitergabe des Glaubens beginnt. In dieser apostolischen Konstitution, die den Sinn und Zweck des Katechismus erklärt, steigen wir auch gleich ein in einem kurzen Impuls von Pfarrer Andreas Fuchs. Hören Sie nun einen kurzen Abschnitt aus der Apostolischen Konstitution zur Einleitung des Katechismus und danach die Gedanken von Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz.
Aus der Apostolischen Konstitution Fidei Depositum zur Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil. Der Katechismus der katholischen Kirche ist die Frucht einer sehr weit gespannten Zusammenarbeit. Er wurde in 6 Jahren intensiver Arbeit im Geist gewissenhafter Offenheit und engagierten Eifers erarbeitet. Beim Lesen des Katechismus der katholischen Kirche vermag man die wunderbare Einheit des Geheimnisses Gottes zu erfassen, seines Heilsplanes ebenso wie die zentrale Stellung Jesu Christi, des eingeborenen Sohnes Gottes, vom Vater gesandt, durch das Wirken des Heiligen Geistes Mensch geworden, im Schoß der heiligen Jungfrau Maria, um unser Erlöser zu werden. Gestorben und auferstanden ist er immer gegenwärtig in seiner Kirche, besonders in den Sakramenten. Er ist die Quelle des Glaubens, das Vorbild des christlichen Handelns und der Lehrmeister unseres Betens.
Ja, diese Einleitung des oder dieses Vorwort, diese apostolische Konstitution Fidei Depositum ist auch sehr interessant, eigentlich auch sehr wichtig, denn da sagt der Heilige Vater, worum es eigentlich dann auf den folgenden Seiten geht. Dieses kurze Schreiben hat 5 Teile, eine Einleitung, dann die Entstehung und die Leitgedanken des Textes, dann der Anordnung des Inhalts des Katechismus, dann auch die Geltung des Textes. Ist das ein wichtiger Text oder kann man mit dem so verfahren, wie man möchte? Und dann noch einen kurzen Abschluss. Nun, die Einleitung, da sagt eigentlich Johannes Paul II., worum es beim Katechismus geht, oder eben auch der Titel Fidei Depositum, das sind immer die ersten paar Worte auf Lateinisch, die einem Dokument den Namen geben. Und da heißt es, der Herr hat seiner Kirche die Aufgabe anvertraut, das Glaubensgut zu hüten, und sie erfüllt diese Aufgabe zu allen Zeiten. Also eben darum, um genau das Glaubensgut zu hüten, geht es im Katechismus der katholischen Kirche und schlussendlich eigentlich auch in unserem Leben. Denn Gott hat uns den Glauben oder eben das Glaubensgut, das heißt das Glaubenswissen einerseits und dann eben auch das Leben des Glaubens, das Feiern des Glaubens und das Beten im Glauben geschenkt. Und dieses Glaubensgut, eben all das, was, könnte man sagen, im Katechismus steht, das hat er der Kirche anvertraut. Und das lässt uns wieder bewusst werden, dass der Glaube ein Geschenk ist, dass wir uns den Glauben nicht selber zusammenbasteln, dass wir uns den Glauben nicht selber auswählen. Eben man nennt das heute auch so ein Supermarktglaube, wo man einfach ein bisschen herausnimmt, was einem gefällt. Das ist der Glaube eben nicht, sondern der Glaube ist das, was Gott uns schenkt und was wir dann voll Freude annehmen. Was er uns sagt, das gilt eben das, was Gott uns offenbart, sagt man auch, wie er sich zeigt. Er enthüllt, er zeigt, er manifestiert, er offenbart, was wirklich ist. Und wir nehmen das durch unseren eigenen Glaubensakt an. Der Glaube also als Geschenk. In der Taufe empfangen wir den Glauben, wir sollen ihn nachher auch zur Frucht bringen. Und dieser Glaube, das Glaubensgut, ist der Kirche anvertraut. Das heißt, sie hütet, so sagt Johannes Paul II. In diesem ersten Satz dieses apostolischen Schreibens am Anfang des Katechismus, sie hütet das Glaubensgut, sie behütet, bewahrt es. Das heißt unter anderem auch, sie sagt, was zu unserem katholischen Glauben gehört und eben auch, was nicht dazu gehört. Dabei ist aber auch wichtig zu sehen, es geht da im Katechismus der katholischen Kirche und beim Glaubensgut nicht einfach um einige Sätze oder um einige Definitionen. Wir sind ja nicht einfach eine Buchreligion, etwas, das sich nur in den Büchern abspielt, sondern schlussendlich geht es eben um unseren lebendigen Glauben. Das heißt, es geht um unser Leben, um das Leben, um das Leben, das Christus ist, ja, schlussendlich auch um unser Heil. Wer glaubt und sich taufen lässt, sagt Jesus im Evangelium, der wird gerettet werden. Und im Hebräerbrief finden wir auch, dass niemand Gott gefallen kann ohne den Glauben. Nun, ein wenig später sagt dann diese apostolische Konstitution, ich zitiere, als Hauptaufgabe hatte Papst Johannes der 23. dem Konzil aufgetragen, das kostbare Gut der christlichen Lehre besser zu hüten und auszulegen, um es den Christgläubigen und allen Menschen guten Willens zugänglicher zu machen. Daher sollte das Konzil nicht an erster Stelle die Irrtümer der Zeit verurteilen, sondern sich in Gelassenheit vor allem um eine klare Darlegung der Kraft und der Schönheit der Glaubenslehre bemühen. Wenn wir die Konzilstexte lesen und vor allem mit früheren Konzilien vergleichen, merken wir sofort, dass da ein ganz anderer Stil ist. Früher waren am Schluss immer noch sogenannte Kanones, also Sätze, wo es hieß eben, wer das und das nicht glaubt, der sei im Banne, der sei ausgeschlossen. Das heißt es jetzt nicht mehr. Eben, es werden nicht die Irrtümer der Zeit verurteilt, sondern es ist ein anderer Aspekt besonders hervorgehoben. Also keine Verurteilungen mehr, sondern es soll ganz klar und schön aufgezeigt werden, was glauben wir eigentlich als katholische Kirche? Eben, was gehört zu unserem Glaubensgut? Wie glauben wir? Wie feiern wir diesen Glauben? Wie leben wir diesen Glauben? Das war das Ziel, das sich das Konzil gesetzt hat. Und der Katechismus der katholischen Kirche ist eine Frucht davon. Da finden wir eben, was ist das Glaubensgut? Was glauben wir als Katholiken?
Sinn und Zweck des katholischen Katechismus werden gleich zu Beginn dieses wichtigen Glaubensbuches in der apostolischen Konstitution Fidei Depositum zur Veröffentlichung des Katechismus in der katholischen Kirche dargelegt. Johannes Paul II. hat uns im Jahr 1992 in dieser Konstitution anlässlich des 30. Jahrestages der Eröffnung des Zweiten Ökumenischen Vatikanischen Konzils einige Hilfen gegeben, den Katechismus besser zu verstehen und damit auch im Alltag aktiv unser Wissen über den Glauben zu vertiefen. Glaube und Wissen, das ist für viele Leute schon an sich ein Widerspruch, denn im Volksmund heißt es, Glaube heißt nicht Wissen. Da stellt sich also die Frage, warum man ein fast 1000 Seiten starkes Buch über die Glaubenslehre überhaupt lesen sollte. Mehr dazu nach einer kurzen Musikpause hier in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria. Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Monika Bargit und ich begrüße Sie in der Fastenzeit zu einer Sendung über die Grundlagen unseres christlichen Glaubens und den Wert des Katechismus, wenn wir mehr über den Glauben erfahren möchten. Im Prolog des Katechismus in Nummer 23 heißt es ganz konkret:
Dem vorliegenden Katechismus geht es in erster Linie um die Darlegung der Lehre. Er dient der Vertiefung des Glaubensbekenntnis. Somit ist er auf das Reifen des Glaubens, seine Einwurzelung im Leben und seine Ausstrahlung im Zeugnis ausgerichtet.
Das heißt also, dass wir den Katechismus lesen sollen, damit der eigene Glaube durch das Lernen, durch das Bescheidwissen wachsen kann. Warum aber muss man über den Glauben überhaupt Bescheid wissen? Heißt Glauben nicht einfach Vertrauen, sich blind auf etwas verlassen, ohne dass man es versteht? Auf diese wichtige Frage antwortet uns Bernhard Meuser, katholischer Theologe und Buchautor.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich würde sagen, das ist auch eine Eigenheit des christlichen Glaubens, dass er die Vernunft provoziert und dass das persönliche Wachstum stimuliert. Ja, das heißt, ich bin nicht wie etwa, wenn ich muslimischen Glaubens wäre, darauf angewiesen, dass ich etwas wie ein Paket übernehme und sage, das ist jetzt wahr und das ist jetzt richtig und ich muss einfach nur danach handeln, sondern wenn ein vernünftiger Mensch zum Glauben kommt, dann wird sein Verstand geradezu provoziert. Und er hat am Anfang vielleicht mehr Fragen, als er vorher hatte. Also er wird zu immer neuen Fragen geführt und immer weiter geführt und immer weiter, immer tiefer in einen persönlichen Prozess des Nachdenkens und der Entwicklung geführt. Wobei Leben und Lernen ja eins in eins gehen soll. Ja? Also der entscheidende Lerneffekt ist ja im christlichen Glauben, dass ich Jesus nachfolge. Also nicht, dass ich ein Buch über ihn schreibe, sondern dass ich ihm nachfolge. Und dieser Prozess, das ist also ideal, wenn man dann eine Art Buch der Basics hat und im Katechismus nachschlagen kann und Schritt für Schritt tiefer einsteigen kann und die Wirklichkeit des Glaubens, die neue Wirklichkeit des Glaubens verstehen lernen kann. Ich weise sehr gerne auf Deus Caritas hin, ja, diese ganz wunderbare Enzyklika von Benedikt. Da steht ein Satz drin über den Anfang des Christentums. Ja, also ich habe jetzt Menschen vor Augen, die jetzt frisch zum Glauben kommen. Gerade persönlich in meinem persönlichen Umfeld habe ich in den letzten Jahren das Glück gehabt, so einige Leute gefunden zu haben, die genau in diesem Prozess standen. Und jetzt hören Sie einmal Benedikt. Er sagt: Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Ich möchte es nochmal wiederholen. Nicht ein ethischer Entschluss, also nicht eine große Entscheidung, von heute an bin ich brav oder ich werde das nie wieder tun und ich werde von heute ab ein vorbildlicher, vollkommener Mensch sein. Das ist nicht der Kern und der Anfang des Christentums. Es ist auch nicht eine große Idee, dass also ich jetzt sage, es ist ja eine hinreißende Idee, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist und dass er berufen ist, die Welt zu retten und weiß der Kuckuck was, sondern etwas ganz anderes. Es ist eine Begegnung. Wer zum Christentum geführt wird, wird vor das Angesicht Jesu geführt. Und der Katechet sagt, schau ihm in die Augen. Und zwischen dem Blick, zwischen deinem Blick und dem Blick Jesu liegt eine Welt, ein Horizont, eine neue Welt. Ja? Das ist alles. Also eine Begegnung, ein Ereignis und eine Begegnung mit Christus ist der Anfang des Christseins. Und wenn Sie erlauben, gehe ich nochmal kurz ein bisschen zurück. Weil es im Moment natürlich die große Frage ist, ein Missionsbefehl, wie er in Matthäus 28 gegeben ist, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ich möchte einfach kurz darauf zu sprechen kommen, auf die Auseinandersetzung, die derzeit tobt und das sogenannte Memorandum dieser Theologen und die Antwort von anderen papstorientierten, papsttreuen Christen. Da sehen Sie im Kern ein Problem, das sehr stark um diese Frage des Missionsbefehls geht. Es ist eine große Gruppe von Christen, die darauf bauen, dass strukturelle Veränderungen, dass wir kein Zölibat mehr hätten und dass viri probati zugelassen würden, dass man anders mit wiederverheirateten Geschiedenen umgeht. Das sei schon sozusagen die Lösung, um diese volkskirchliche Struktur in eine neue Zeit zu überführen. Und andere wiederum sagen, und ich gebe diesen anderen recht, die sagen, wir sind nicht am Kern unseres Problems. Wir sind am Kern dann, wenn wir fragen, wo geschieht heute eine aktive Weitergabe des Glaubens? Und erklärt sich auch gleich ein Missverständnis. Mission kann nicht sein, die Expansion, der Wille, Land zu erobern, Menschen zu erobern, eine Statistik zu verbessern, gut dazustehen in den Medien, sondern, wie es auch Benedikt in Deus Caritas sagt, Weitergabe des Glaubens ist zunächst Liebe, ist zunächst erfahrene Liebe. Ich stelle fest, Gott liebt mich, Gott hat sein Leben, das Leben seines Sohnes für mich gegeben und ich bin erfüllt von dieser Liebe und ich möchte diese Liebe meinen Kindern weitergeben. Ich möchte, dass meine Nachbarn davon erfahren. Ich bin stolz und glücklich, dass es diesen Glauben gibt und deshalb sage ich ihn weiter. Das ist der Kern von Mission. Das muss man im Auge behalten. Und dann frage ich in die heutige Situation hinein. Bitte, liebe Leute, zeigt mir, wo sind die Bekehrungen? Wo sind die Veränderungen? Wo werden junge Menschen zu den Sakramenten geführt? Wo sind Aufbrüche? Wo trifft man sich? Wo feiert man den Glauben? Und ich glaube, wenn Sie diese Frage stellen, werden sich sehr bald die Geister scheiden. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und vielleicht komme ich jetzt von diesem Grundaspekt zunächst einfach mal auf den Missionsbefehl noch einmal. Wenn Sie den Text in Matthäus 28 einmal genau lesen, dann sehen Sie, er ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Es ist also schon die Zeit der Kirche, das heißt die Zeit nach dem Tod und der Auferstehung Christi. Und es heißt, dass Jesus seinen Jüngern, 11 Jüngern, die nach Galiläa gehen, dass er sich 11 Jüngern gezeigt hat. Und da steht zunächst, als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige hatten aber Zweifel. Das ist genau unsere heutige Situation. Wir sind in einer Situation des kollektiven Zweifels, einer neuen Debatte um die Möglichkeit des Glaubens. Denken Sie an den aggressiven Atheismus, der an uns heranbrandet. Und das geht bis tief in das Herz der Kirche hinein. Auch die Gläubigen haben Zweifel und wir sind neu aufgerufen. Zweifel sind nichts Schlimmes, sondern wir sind neu aufgerufen, uns der Macht und Kraft und Größe Gottes zu versichern. Das geschieht über das Gebet, das geschieht über das Studium, das geschieht über das gemeinsame gegenseitige Zeugnis.
Sie hörten Bernhard Meuser, katholischer Theologe und Verleger aus München, mit einem Beitrag zum Thema Glaube und Glaubensweitergabe. Um unseren ganz persönlichen Weg zum Glauben zu einer intensiven Begegnung mit Gott geht es dann im dritten Teil unserer Sendung. Wichtige Aussagen des Katechismus in 3x7 Minuten verständlich zu machen, ist heute unser Anliegen in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wir haben deshalb 3 Impulse über die Gotteserkenntnis und die Glaubensweitergabe von 3 verschiedenen katholischen Theologen für Sie vorbereitet. Im 3. Teil der Sendung geht es jetzt um unseren ganz persönlichen Weg zu Gott. Glaube heißt, Gott begegnen und sich für ihn als Person, für ihn konkret zu entscheiden. So haben wir schon zu Beginn der Sendung gehört. Vielen Menschen fällt das aber schwer, weil man Gott nicht sieht, Gott nicht anfassen kann und ihn eigentlich auch nicht hört. Wie findet man also zu einem Gott, der den Menschen scheinbar so fern ist? Eine erste Antwort darauf gibt uns der katholische Katechismus in der Nummer 1 auf Seite 38. Das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben, so ist dieser Abschnitt überschrieben. Gedanken dazu hören Sie jetzt von Pfarrer in Rente, Anton Wagner aus dem Bistum Augsburg.
Wie wir schon zu Beginn dieser Sendung gehört haben, ist die Frage, ob es Gott gibt, keineswegs bei allen mit einem klaren Ja beantwortet. Dennoch wagt der Katechismus der katholischen Kirche schon bei seiner Einleitung zu schreiben. Ich zitiere wörtlich: Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In seinem aus reiner Güte gefassten Entschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glücklichen Leben teilhabe. Ende Zitat. In seinem eindrucksvollen Gespräch mit Peter Seewald sagt unser Papst Benedikt XVI. Wörtlich: Heute ist das Wichtigste, dass man wieder sieht, dass es Gott gibt, dass Gott uns angeht und dass er uns antwortet. Soweit der Papst. Daher laden wir Sie ein, mit uns diese entscheidende Frage nachzugehen. Gibt es Gott? Wer ist Gott? Und wie wird er in meinem Leben erfahrbar? Die Gotteserkenntnis hat Grenzen. Vor vielen Jahren sagte ein Realschüler zu mir: Wenn es Gott gibt, dann soll er sich gefälligst mir vorstellen. Dieser Schüler war nicht frech, auch nicht dumm. Aber er hatte das moderne Problem mit Gott. Gott, wo bist du? Ich suche dich und ich kann dich nicht finden. Mittlerweile spricht man offen von einer Gottesfinsternis, in der wir heutige Menschen leben. Ich nenne hier noch die verschiedenen Gründe, die zu dieser Gottesfinsternis führen. Doch ein Hauptgrund ist das Weltbild des modernen naturwissenschaftlichen Denkens. Die Naturwissenschaft forscht und arbeitet, als gäbe es keinen Gott. Wahr und wirklich ist nach dieser Grundannahme, was wir gleichsam handgreiflich berühren können mit unseren Sinnen oder unseren Instrumenten und was wir dann auch berechnen können. In diesem Punkt gleichen wir dem heiligen Apostel Thomas, der am Ostertag nicht glauben konnte, dass Jesus von den Toten auferstanden sei und daher sagte: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite legen kann, glaube ich nicht. Damals hat der auferstandene Herr eine Woche später ihm den Beweis erbracht. Damals sprach Thomas im Innersten erschüttert: Mein Herr und mein Gott. Wir hingegen warten immer noch auf diesen Gott, der sich uns zeigen wird, den wir gleichsam berühren könnten. Das Problem unseres Denkens ist, dass die naturwissenschaftlichen Gesetze und Gesetzmäßigkeiten nur für diese messbare Welt gelten, die im Letzten endlich ist, also gleichsam eine Sache. Hier sind diese Gesetze logisch und gültig und ihre Anwendungen haben Erstaunliches hervorgebracht, das wir zu Recht bewundern dürfen. Doch wenn es Gott gibt, dann kann er mit diesen Gesetzen nicht erfasst werden und auch mit unseren modernen Instrumenten nicht, einfach ausgedrückt. Wenn es Gott gibt, dann ist jedes Maßband für ihn zu kurz und jede Waage zu klein. Denn wenn es Gott gibt, dann muss er unendlich sein und über allen Dingen stehen und kann selbst nicht ein Ding sein, das seinem Wesen nach doch immer endlich ist. Aber den unendlichen Gott können wir nicht in Worte oder Begriffe pressen. Das wäre gegen die Gesetze der Logik. Warum? Ein Wort umarmt gleichsam einen Gegenstand. Der Verstand umarmt den Gegenstand und findet für das, was er umarmt, erkannt hat, ein passendes Wort. Genau dies ist bei einem unendlichen Gott nicht möglich. Denn wollte mein Geist ihn fassen, dann wäre ja mein Geist größer als Gott. Mein Geist ist aber auch immer endlich. Daher kann ich mit den Regeln der Naturwissenschaft keinen zwingenden Beweis für die Existenz Gottes geben. Laufen wir also, wenn wir an Gott glauben, Wunschvorstellungen nach? Dieser Vorwurf wird uns durchaus von Atheisten gemacht, die nicht an Gott glauben können. Nein, wir holen unsere Vernunft zu Hilfe. Vernunft schließt ein, meinen Verstand, mein Herz und auch mein Wollen. Seit alters her gibt es daher nicht Gottesbeweise im Sinne unserer heutigen Naturwissenschaft, sondern ich nenne sie einfach Gottes Hinweise. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, einige zu bedenken. Vielleicht leuchtet Ihnen ein, dass der Glaube an Gott, der wirklich existiert, durchaus vernünftig ist.
Der Glaube an Gott ist vernünftig, sagt Pfarrer Anton Wagner aus dem Bistum Augsburg. Das sagt auch Papst Benedikt immer wieder in seinen Ansprachen und in seinen Texten. Und so lehrt es auch die katholische Kirche im Katechismus. Wir laden Sie heute ein, liebe Hörer, ganz besonders noch einmal die ersten Seiten des Katechismus nachzulesen, sowohl die apostolische Konstitution Fidei Depositum über den Sinn und Zweck des Katechismus, als auch den Prolog, in dem es um die Gotteserkenntnis und die Gottesliebe ebenso geht wie um die Weitergabe des Glaubens. Wir bedanken uns bei den drei Referenten der heutigen Sendung, bei Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz, bei Bernhard Meuser aus München und bei Pfarrer Anton Wagner. Gerne können Sie die heutige Sendung noch einmal in aller Ruhe als Podcast anhören auf www.horeb.org. Oder Sie bestellen einfach eine CD kostenlos bei unserem CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer aus Deutschland 08323 9675120. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind in unserer Katechismusreihe über die Glaubenslehre der Kirche. Damit endet heute unsere Sendung Katechismus in 7 Minuten. Mein Name ist Monika Bargett. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.